Apostelgeschichte lesen wir, dass der Heilige Geist ausgegossen wurde auf alles Fleisch. Apostelgeschichte 2. Und das war eigentlich dieser erste Moment, das erste Mal, dass Gott seinen Geist über alles Fleisch ausgoss. Und so eine Ausgießung brauchen wir nicht mehr von Gott zu erbeten, denn Gott hat uns den Heiligen Geist gegeben. Und jetzt ist der Heilige Geist da für jede und jede kann ihn empfangen. Gleichzeitig sehen wir, dass immer wieder Menschen neu erfüllt wurden von Gottes Geist. Sie wurden neu erfüllt von der Gegenwart Gottes. Und wir sehen zum Beispiel in der gleichen Apostelgeschichte, in Apostelgeschichte 4, sehen wir, dass noch einmal eine Ausgießung des Heiligen Geistes stattfindet. Und das ganze Haus bebt da in Apostelgeschichte 4. Dann sehen wir in Apostelgeschichte 8, glaube ich, und dann in Apostelgeschichte 10, als im Haus von Cornelius die Heiden zusammenkommen. Und wieder passiert so etwas. Jetzt unter die Heiden und die Juden, die waren total perplex, dass das Gleiche, was am in Jerusalem passiert war, in Apostelgeschichte 2, auch unter die Heiden stattfand. Eine Ausgießung des Heiligen Geistes und immer wieder eine Ausgießung des Geistes Gottes. Auf einer Seite ist Gott bei uns. Jesus hat uns versprochen, wo zwei oder drei in meinem Namen zusammen sind, da bin ich in ihrer Mitte. So, egal wodurch du gehst, Gott ist mit dir, Gott ist bei dir. Im Psalm 139 steht sogar, selbst wenn ich durch ein Tal der tiefe Finsternis gehe, so im Prinzip ist das, was da beschrieben wird, selbst wenn ich durch die Hölle gehe, so ein Tal der tiefe Finsternis, ich bin bei dir. Aber wie viele von uns wissen, dass wenn wir durch solche Zeiten gehen, wir vielleicht hier wissen, dass Gott mit uns ist, aber es nicht so ganz arg spüren. Und das sind Momente, dass wir im Glauben festhalten sollen, dass er da ist, dass er mit uns ist, dass er uns dadurch trägt. Aber es gibt auch Momente, dass wir die manifeste Gegenwart Gottes erleben können. Und das ist eigentlich, worüber wir hier sprechen, wenn wir über Erweckung sprechen. Momente, dass wir nicht nur im Glauben festhalten an, dass er mit uns ist, aber dass wir plötzlich seine manifeste Gegenwart in unserer Mitte erleben. Gott selbst in the house. Gott selbst in Mitte seines Volkes. Ich möchte heute Morgen, und es wird ein bisschen geschichtlich sein, aber das ist halt wichtig, wenn wir uns mit diesem Thema befassen, möchte ich heute Morgen einen Ort oder eine Zeit anschauen, wo Gott an verschiedene Orte gewirkt hat. Und diese Zeit ist die Zeit von 1727 bis 1750, was in der Geschichte bekannt steht als auf Englisch The First Great Awakening, und weil es sehr viel im englischsprachigen Raum stattfand und so ist es eigentlich auch bekannt geworden. Aber auf Deutsch würde man sagen, die erste große Erweckung oder Erwachen. Wenn wir uns das anschauen, ist es sehr interessant, dass in dieser Zeit, in 1727 bis 1750, gab es Erweckungen, Ausgießungen des Heiligen Geistes über viele Orte und viele Teile dieser Welt. Und eine, die mir sehr, sehr persönlich und sehr am Herzen liegt, ist die erste, und das war auch diese erste Erweckung, die da stattfand. Und das war die Erweckung in Herrnhut in Deutschland. Die Herrnhuter Geschichte ist eine ganz, ganz interessante Geschichte. Ich kann jedem empfehlen, um das zu lesen. Es gibt einige gute Bücher über das Leben von Graf von Zinzendorf. Man kann auch im Internet unter Wikipedia mal gucken und dann sieht man auch ein bisschen. Aber die Geschichte von Herrnhut fängt in 1722 eigentlich an. Die früheste Berichte über eine Ausgießung des Heiligen Geistes, der erste große Erweckung, finden wir unter dieser Gruppe von Christen. Und es fand statt in 1727. Um genau zu sein, Mittwoch, 13. August 1727, gab es eine Ausgießung des Heiligen Geistes über diese Gruppe von um die 300 Gläubigen, die an diesem Ort in Herrnhut anwesend waren. Der Nikolaus Ludwig Graf von Zinzendorf, er war schon sehr früh zum Glauben gekommen und er hatte sehr zu tun mit den Christen, die verfolgt wurden wegen ihren Glauben, weil sie würde in die Zeit sehr von der katholischen Kirche verfolgt. Und sie sind dann aus verschiedenen Orten sind die geflohen. Es gab eine große Verfolgung, die schon im 1400 etwas angefangen hat. Und das war der Johannes Hus. Ich weiß nicht, ob einige von euch diesen Namen kennen. Johannes Hus war ein katholischer Priester, die dann verbrannt worden ist wegen seinen lebendigen Glauben an Jesus Christus. Und die Nachfolger von Johannes Hus, das waren Leute, die dann auch alle verfolgt wurden. Und eine Gruppe, eigentlich die größte Gruppe, die von dieser Nachfolger von Johannes Hus geflüchtet waren, man hat sie damals die Bruderbewegung oder die Brudergemeine, hat man die Gruppe genannt. Und diese Gruppe, die floh und sie haben Unterkunft gefunden bei der Graf von Zinzendorf. Er hat auf seinem Gut, sein Landstück, das ist in Bertelsdorf. Dieses Dorf besteht noch immer. Das ist interessant, einfach jetzt eine ganz persönliche Geschichte jetzt. Bertelsdorf ist der Ort, wo der Vater von Susan Sindhu wohnt. Und wir hatten damals abgemacht, wir müssen mal irgendwo dorthin, um nach Bertelsdorf zu gehen, weil das war das Land oder Grafschaft von Zinzendorf damals. Und ich persönlich habe das noch immer nicht gemacht. Ich bin noch nie nach Herrnhut gewesen und auch noch nie nach Bertelsdorf, aber ich werde es irgendwann machen. In diesem Ort, in Bertelsdorf, in der Oberlausitz, hat er Exulanten oder Flüchtlinge aufgenommen. Und am Anfang ging es diese neue Gruppe von Flüchtlingen oder diese Christen, die geflüchtet waren, die haben sich dann vereint und diesen Dorf, das dadurch entstand, hat man Herrnhut genannt, nach dem Gedanke, wir sind jetzt unter den Obhut des Herrn. Auf Englisch sagt man unter die Wache des Herrn oder the watch of the Lord. Und so entstand dieses Dorf, Herrnhut, und es wurde in 1922 gegründet. Die kommenden 5 Jahre waren diese Leute zusammen und eigentlich ging es sie körperlich jetzt gut, aber geistlich gab es viele Probleme. Denn es war eine zusammengewürfelte Gruppe von Menschen mit vielen verschiedenen theologischen Ansichten. Und die waren, ja, es gab überhaupt keine Einheit unter diesen Christen. Die haben sich gezankt und gezofft und haben gestritten. Und es gab wirklich Probleme in diesem Bereich. Es war der Graf von Zinzendorf ein Anliegen, diese Sache zu schlichten und zu zeigen auf die Wichtigkeit, dass das, was wir verbindet, dass wir das betonen und nicht das, was uns trennt, betonen. Und er war einer der Ersten, der wirklich dafür plädiert hatte. Er hat die Leute zu Hause besucht und er hat mit sie gesprochen, aber es war eine sehr mühsame Arbeit. Die waren sehr stur in ihren Ansichten und es gab einfach keine Einheit. Und in 1727, im Juli, im Sommer, haben dann einige angefangen, aus dieser Gruppe, sich zum Gebet zu treffen. Sie haben sich für regelmäßig zum Gebet und gemeinsames Liedersingen getroffen. Und am 5. August hatte der Graf zusammen mit 12 anderen eine Gebetsnacht, wo sie die ganze Nacht durch gebetet haben. Und sie haben Gott gesucht für etwas Neues, dass diese Uneinigkeit doch aufhört und dass doch ein Wirken vom Geist Gottes doch stattfinden möge. Am 10. August, jetzt gehen wir, 13. August war dieser bewusste Tag, aber so am 10. August hat man schon diesen Vorgeschmack von das, was kommen würde, gemerkt. Es war ein Gottesdienst, wo Pastor Rothe der Gottesdienst leitete, und während er da am Predigen war oder was er da getan hat, wurde er überwältigt von Gottes Geist und er fiel wie in Ohnmacht auf dem Boden und die ganze Gemeinde kniete sich nieder in der Gegenwart Gottes. Man hat einfach die Gegenwart Gottes in dem Moment gespürt und es würde an dem Tag bis zu Mitternacht gebeten. So, die Leute sind einfach zusammengeblieben und haben gebetet bis zum Mitternacht. Haben gebeten, gesungen und geweint. Und als sie sich 3 Tage später wieder trafen, war eine große Erwartung. Es war ein Mittwochabend und sie wollten das Abendmahl zusammen feiern oder zusammen zu sich nehmen. Und in diese besagte Versammlung, wo sie zusammen das Abendmahl genommen haben, gab es eine Ausgießung des Heiligen Geistes. Und ein Herrenhuter Historiker sagt, dass sie, was sie erlebten, sie kaum in Worte oder mit Worte fassen konnten. Er sagte, an dem Tag kam Gottes Geist oder wurde Gottes Geist ausgegossen und eine große und dass es große Zeichen und Wunder in ihrer Mitte gab. Es gab durch diese Ausgießung des Heiligen Geistes so einen Hunger nach mehr von Gott, dass sie sich die kommenden Tage, also seit diesem Mittwoch, haben sie sich täglich um 5 Uhr, um 7:30 und um 9 Uhr getroffen, für einfach um Gottesdienste zu halten, um zu beten, um in die Gegenwart Gottes zu sein. Viele erfuhren dies als eine Taufe in Gottes Liebe, als ob sie in Gottes Liebe hineingetaucht wurde. Und die Haltungen haben sich verändert, die Herzen haben sich verändert. Da war eine Leidenschaft für Gott da, wie sie vorher das noch nie gespürt haben. Weil dieses Ereignis zurückzuführen war auf diese Gebetslast, die im Sommer 1727 angefangen hat, entschieden 24 Männer und 24 Frauen, um eine Gebetskette zu formen und so eine Stunde pro Tag zu beten für den Rest ihres Lebens. Das war dieser Bund, den sie geschlossen haben und diese Gelübde, die sie gemacht haben, dass sie den Rest ihres Lebens eine Stunde pro Tag beten werden. Und sie haben das so in einer Gebetskette gemacht, so einer hat von 3 bis 4 gebetet oder 2, das waren immer 2, die von 3 bis 4 und dann von 4 bis 5 und von 5 bis 6 und so weiter haben die gebetet. Und sehr schnell kamen viel mehr dazu. Erst waren das noch 77 und sehr schnell wurden das viel mehr. Und eine Gebetsstunde hat angefangen. Am 26. August 1727 fing diese Gebetsstunde an und die hat über 100 Jahre gedauert. Das können wir uns kaum vorstellen in unserer Zeit. Aber die Leute haben gebetet und viele sind gestorben und der Gebetsstunde ging weiter. Eine Gebetsbewegung entstand aus dieser Erweckung in Herrnhut. Aber nicht nur eine Gebetsbewegung, auch eine Missionsbewegung. Jetzt reden wir über die Folge von was so eine Erweckung bewirken kann. Da war direkt von Anfang an war so ein Bedürfnis, um die Botschaft von Jesus weiterzugeben an die ganze Welt und an alle Nationen. Und eine kleine Gemeinde von 300 Leuten, ganz weit in der Oberlausitz, hat die ganze Welt beeinflusst. Stellt euch das mal vor. Innerhalb von 25 Jahren gab es über 100 Missionare die aus dieser Gemeinde ausgesandt wurden. Innerhalb von 65 Jahren gab es 300 Missionare, über 300 Missionare, die in die ganze Welt geschickt wurden. Wenn du den Fehler gemacht hättest, dich an diese Gemeinde anzuschließen, dann weißt du schon, was dein Los war, was dein Schicksal war, Missionar irgendwo. Aber stellt euch mal vor, was für Einfluss von einer kleinen Gemeinde von 300 Leuten gewesen ist. In 1932, so 27 hat es angefangen, 1732, Entschuldigung, gab es schon die ersten Missionare, die nach St. Thomas gefahren sind. St. Thomas war damals eine schwedische Kolonie oder eine Insel und in der Karibik, und es war dänische, wie heißt das, Kolonie, und weil Zinzendorf Beziehung hatte mit der dänische Haus, haben sie entschieden, dorthin zu gehen. Es waren zwei, ich habe die Namen jetzt vergessen, aber die zwei, die würden ausgesandt aus der Gemeinde. So, stellt euch mal vor, wie wir hier sind. Dann kommt Axel und Siegfried, die kommen, und dann segnen wir sie aus. Und dann haben wir gesagt, so, Gott sei mit euch. Und die sind dann, haben ihre Koffer gepackt und die sind gegangen von Herrenhut nach Kiel. Gegangen, es gab Pferde und so, aber die sind gegangen und die kamen in Kiel an und dann haben sie gesagt, Herr, zeig uns, wie wir weitergehen müssen. Und dann gab es ein Schiff, das quasi Richtung Karibik fuhr, und dann haben sie gefragt, dürfen wir als Matrosen oder dürfen wir mit, wir werden dann für unseren Aufenthalt dann arbeiten. Und dann hat man sie mitgenommen, und so sind die in 1732 kamen die ersten Missionare in St. Thomas an, und die haben unter die Sklaven das Evangelium verbreitet. Das war eigentlich in dieser Zeit unerhört. So, das hat man nicht gemacht. Man hat nicht Sklaven das Evangelium gepredigt. Aber das waren die Ersten, die an Sklaven das Evangelium gepredigt haben. Viele sind hingegangen und sind gestorben unterwegs. In 1735 war Suriname dran. So, wenn ich gucke nach, wie schnell in der Geschichte, in diese junge Geschichte von dieser Gemeinde, sie Missionare gesandt haben. Es war aber ein, wir gehen hin, und Jesus hat gesagt, geh in die ganze Welt hinein. Er hat nicht gesagt, komm zurück. So, das haben sie buchstäblich genommen. Sie haben gesagt, okay, wir segnen euch aus und dann geht ihr, und wir werden uns wahrscheinlich wieder im Himmel sehen. Es gibt Geschichten, das habe ich schon öfters erzählt. Dann schreibt dann ein Missionar aus dem Missionsfeld, schreibt er, und er sagt, ich bin sehr einsam hier auf dem Missionsfeld, ich brauche eine Frau. Könnt ihr nicht eine Frau für mich schicken? Und dann wird dieser Brief in der Gemeinde vorgelesen, und dann steht eine Schwester auf, eine Frau steht auf, und die sagt, liebe Brüder, ich habe dafür gebetet und ich weiß, dass ich derjenige sein soll, die seine Frau werden soll. Denn ich will sehr gerne ein Missionarin sein und diese Bruder beistehen in die Arbeit, die er dort macht. Und dann haben sie diese Frau dann nach Kiel gebracht. Sie haben ihr, wie heißt das, auf Wiedersehen gesagt. Und dann ging sie. Und dann nach 4 Jahren schreibt dieser Bruder wieder und sagt, liebe Geschwister, meine Frau war sehr nett und sehr schön und sehr lieb, aber sie ist an Malaria gestorben. Ich brauche eine neue. Könnt ihr eine neue schicken? Das waren keine Witze, das war echt. Aber ich hoffe, dass ihr die Leidenschaft spürt, die diese Leute hatten. Sie hatten einen Slogan für das Lamm, dass das Lamm den Preis seines Leidens empfängt. Dass Jesus nicht umsonst gestorben ist. Denn Jesus hat einen Preis bezahlt für uns. Und die Herrnhuter haben gesagt, es ist zu wenig, dass einige errettet werden. Weil das ist quasi den Preis, den Jesus dann für sein Leiden empfängt. Sie sagen, nein, die ganze Welt soll den Preis sein, damit das Lamm den Preis seines Leidens empfängt. Und die sind hingegangen. Manche haben ihr Leben als eine Brücke gelegt, quasi. Sie sind hingegangen, sie haben nie ein Wort. Sie sind an Malaria und verschiedene Krankheiten gestorben. Sie haben nicht einmal, wie heißt das, mit jemand reden können. Aber ihr Herz war, wir gehen, denn das Lamm soll den Preis seines Leidens empfangen. Ich muss aufpassen, dass ich nicht so lange bei diesem Punkt stehen bleibe. Aber die Herrenhuter, die sind nach Orte gegangen, wo vorher, wie heißt das, weniger oder keine evangelisch-protestantische Kirchen gegangen waren. Nach Grönland, viele Länder in Afrika, nach Amerika, die Karibik, sind die hingegangen. Eine der Früchte der Herrenhuter-Erweckung war eine freudige Gewissheit, vergeben zu sein. Und wieder eine neue Betonung auf die persönliche Entscheidung für Jesus. Durch die traditionelle Kirchen war das sehr, es gab verschiedene Lehreinheiten. Und diese Gedanke, die quasi mit Martin Luther angefangen hat, dass wir durch Gnade errettet sind, und da war schon eine große neue Offenbarung. Es ist durch Gnade, dass wir errettet sind und nicht durch Werke, so nicht durch Ablassbriefe und all diese Sachen, aber durch Gnade und durch Glauben an Jesus Christus, dass wir Errettung erleben können. Und jetzt kam quasi dieser weitere Schritt, die Gott die Herrenhuter gezeigt hat. Und sie haben sehr stark auf das, was wir auch in unseren Gemeinden tun, auf diese persönliche Entscheidung für Jesus getroffen, dass es nicht langt, um einfach Teil einer Kirche zu sein und einfach, ja, meine Eltern sind in dieser Kirche gewesen und deswegen bin ich Teil dieser Gemeinde. Sie hatten diese Devise, Gott hat kein Enkelkinder, er hat nur Kinder. Das bedeutet, wenn deine Eltern gläubig sind, bedeutet das nicht automatisch, dass du auch gläubig bist. Wenn du aus einer gläubigen Familie kommst, bedeutet das nicht automatisch, dass du auch gläubig bist. Und sie haben jede gefragt, hast du schon dein Herr erlebt als persönlicher Erretter? Ist dein Herz schon warm geworden durch das, was Jesus für dich getan hat? Persönlich. Die Erweckung hat viele, meine Geschichte kennt ihr, dass jetzt die größte protestantische Kirche in Suriname ist die Herrenhuter-Gemeinde. Ich glaube, mittlerweile in der ganzen Welt gibt es um die 1 Million Herrenhuter. Und die Gemeinde in Suriname, die ist eine der größeren, wie heißt das, Gemeinden der Herrenhuter-Gemeinde. Einen kleinen Ort in Deutschland hat Gott benutzt, um Erweckung zu geben, aber nicht nur das. Durch diese Erweckung in Herrenhut ist eine Erweckung in England später angefangen. Und der John Wesley, ich werde gleich über ihn sprechen, der einer der Führer war von dieser Erweckung in England, ist durch die Herrenhuter wieder zum Glauben gekommen. Ich glaube, dass Gott eine kleine Gemeinde wie unsere Gemeinde in Castellón benutzen kann, um Weltgeschichte zu schreiben. Ja. So, er kann's. Die Frage ist, wo setzen wir uns, wo stellen wir uns, damit das, was Gott tun will, auch er tun wird. Auf einer Seite bin ich froh für jede, der, ja, dass sie hier in der Oase zum Glauben kommt, aber für manche ist es vielleicht die falsche Gemeinde. In dem Sinne, dass wir eine Gemeinde sind, wir wollen die Welt erreichen. Und das kann vielleicht bedeuten, dass du auch nicht bleiben kannst. aber dass du auch gehen wirst. Sind wir bereit? Jesaja sagte, oder als Gott gefragt hat, wer kann ich senden? Wer wird für uns gehen? Dieser Ruf, der noch immer auf Gottes Herz schlägt. Es geht eine Welt verloren. Das sind viele Menschen, die Jesus noch nicht kennen. Wir haben einen Auftrag, um alle Nationen das Evangelium zu verkündigen und zu Jünger Jesu zu machen. Und wenn dieser Ruf Gottes wieder klingt, wer werde ich senden? Wer kann für uns gehen? Kennt ihr diese Esel von Shrek? Ich, Herr, hier bin ich, hier bin ich, Herr. Wer wird gehen? Das zweite, es sind drei Bereiche, worüber ich heute sprechen möchte. Zweiter Bereich ist das überraschende Werk Gottes in Northampton und darüber hinaus. Und das war in 1734, als das anfing. Das war jetzt, wir haben über Herrnhut Deutschland gesprochen, jetzt gehen wir über den Teich und gehen nach Amerika. Und damals war das noch eine Kolonie von England. Und es gab verschiedene Orte, es gab Städte im Nordenteil, so da in der Nähe von New York und so, aber über New York. Und da gab es diese Gebiete Neuengland, Northampton und Massachusetts. Und die wurden durch Kolonisten gegründet aus der reformierten und kalvinistischen Tradition. Und deswegen war das Christentum und die Kirche ein sehr wichtiger Teil in dieser Stadt, in dieser Städte. Die lokale Gemeinde war gleichzeitig das Zentrum des Lebens in diesen Gemeinden. Und viele waren auch zu der neuen Welt emigriert wegen Verfolgung im Festland Europa und sind in Europa und sind dann nach Amerika gegangen, um Freiheit des Glaubens zu haben. Aber die nächste und die übernächste Generation, die dann in Amerika selbst geboren wurde, die teilte nicht unbedingt die gleiche Leidenschaft der ersten Siedler. So, die ersten Siedler sind wirklich aus Glaubensgründen, viele sind aus Glaubensgründen dorthin gekommen und haben diese Städte gegründet. Und diese Städte waren auf jeden Fall Städte, die so gegründet wurden. Und es gab eine sehr starke Verknüpfung natürlich mit dem religiösen Leben und dem gesellschaftlichen Leben in dieser Zeit. Aber als dann die neue Generation oder die neue Generationen geboren wurden, die hatten nicht unbedingt diese gleiche Leidenschaft. Viele waren nicht bekehrt oder nicht gläubig, würden wir sagen. Sie hatten Jesus nicht aufgenommen in ihr Herz. Und ich möchte hier eine Sache ansprechen, dass es wichtig ist, dass wir als gläubige Menschen schauen, dass die nächste Generation den Herrn kennt. Wir haben die Verantwortung, dass die nächste Generation den Herrn kennt. Viele haben in ihrer Generation Gott gekannt, aber die nächste Generation hat Gott nicht gekannt. Wir lesen die Geschichte in Richter vom Israel, sehen wir das ständig wieder. Dann ist eine Generation, die kennt Gott und die ruft Gott an und die dient dem Herrn, aber dann kommt die nächste Generation und die wusste nicht von dem Herrn. Viele Propheten, die eigentlich Beispielfunktionen hatten, ihre Kinder haben Gott nicht gedient. Ich finde es eine der wichtigen Sachen, dass wir unsere nächste Generation mitnehmen. Wollen wir Erweckung erleben oder wollen wir ein Wirken Gottes weiter in unsere Leben erleben und auch in unsere Gemeinde erleben? Wollen wir nicht, dass nach 20 Jahren quasi wir alle alt und nicht mehr so schön sind und dass wir sterben und dass die neue Generation, die jetzt noch da ist, Gott nicht mehr kennt? Ist leider eine Geschichte, die in fast aller Kirchen der Fall ist. Die Herrnhuter-Gemeinde, ich habe es gerade drüber gesprochen, wenn wir oft in viele Kirchen der Herrnhuter-Gemeinde heute gehen, ist Tradition hat übernommen, ein echtes Leben, das, was sie erlebt haben, diese Herrnhuter-Pfingsten, ist nicht mehr da. Es ist mein Gebet, dass wenn der Herr nicht zurückkommt, dass auch in der nächsten Generation und in der übernächsten Generation wir Gott nachfolgen, unsere Kinder mitnehmen in das, was wir haben. Ich finde es wichtig, alle hier, die Kinder haben, wir sollen ein Beispiel sein, was unser Glauben angeht, an unsere Kinder. Wir sollen das, was wir bekommen haben, weitergeben. Wir sollen es nicht als selbstverständlich annehmen. Es wird schon werden. Und das war das Problem, das sie jetzt hier in Amerika hatten. Es gab viele, die nicht mehr mit Gott gingen. Aber weil das kirchliche Leben so verknüpft war mit dem Gesellschaftsleben, war das so, dass wenn man nicht in der Kirche ging, dann war man nicht mehr Teil der Gesellschaft. So hat man viele Unbekehrte, Ungläubige, die einfach Sonntag, wie heißt das, treu in der Kirche gingen, aber sonst nichts mit Gott am Hut hatten. Und dann passiert Folgendes: Man hat eine Sache versucht. Man hat gesagt, wir schauen danach, um die, die jetzt Jesus nicht kennen und die nicht im Glauben sind, irgendwie nicht auszuschließen aus der Gemeinschaft, aus der christlichen Gemeinschaft. Und man hat, was man nennt, damals nannte die Bund des halben Weges. So Bund des halben Weges hat man so ein, es war so ein, okay, du bist jetzt nicht im Bund drin, so du hast jetzt Jesus noch nicht aufgenommen, aber du bist trotzdem Teil von uns. Auf diese Art hat man sichergestellt, dass die Leute dann doch Sonntag im Gottesdienst waren und dann konnte man trotzdem das Wort predigen. Und die Gedanke war gut, aber es hat nicht gewirkt. Denn im Gegenteil, Leute haben sich einfach die Notwendigkeit, um sich zu bekehren, die Notwendigkeit, um ihr Leben zu ändern, war nicht mehr gegeben. Und das ist der Hintergrund, als der Jonathan Edwards seinen Dienst anfängt. Jonathan Edwards ist einer der Leiter von dieser großen Erweckung gewesen in Amerika. Und Jonathan Edwards fängt im Herbst 1734 zu predigen, dass die verlorene Seele sich zu Gott wieder wenden sollten. Und im Dezember von dem gleichen Jahr fängt schon eine erste Bewegung an. 12 Leute aus seiner Kirche in Northampton kommen zum Glauben, bekehren sich. Und es gibt eine Frau, die so eine Schlüsselfigur war, die sich dann bekehrte. Sie war eine Frau von leichten Sitten, wie sagt man das so? Sie war keine Prostituierte, aber sie war bekannt in der ganzen Stadt als eine leichtes Mädchen. Und sie kommt zum Glauben und am Anfang hatte Jonathan Edwards gedacht, ob das wirklich, wie heißt das, für das, was, ob das positiv auswirken wird, aber er hat es nicht gedacht, aber doch, es hat so gewirkt. Als die Leute gemerkt haben, dass diese Frau ihr Leben Jesus gegeben hat, ist irgendwie ein so Schneeball, weißt du, so, da fingen Leute an, sich zu Gott zu wenden. Und im Sommer 1735 war es, als ob die ganze Stadt erfüllt war von der Gegenwart Gottes. So ein halbes Jahr später hat sich alles geändert. Da waren so die ersten Berichte, dass nach einem Monat kamen 300 Seelen, wie heißt das, zum Glauben und haben sich, wie heißt das, neu ließen sich taufen. Dann gab es noch eine Gruppe und so ging es, immer mehr Leute kamen zum Glauben. In jedem Haushalt in Northampton kamen Menschen zum Glauben. Und während Gottes Geist durch die Predigt des Wortes wirkte, reagierten die Menschen sehr unterschiedlich darauf. Manche, die haben sehr stark geweint, und wurden stark von ihrer Sünden und Schuld überführt. Andere haben sich unheimlich gefreut über die Freude ihrer Errettung und sie waren überwältigt von der Liebe Gottes. Ein Phänomen, das man auch in der Herrenhuter-Erweckung gesehen hat. Und andere, die waren so in, wie heißt das, man sagt, Geburtswehen. Sie haben gekämpft für ihre Familie und Freunde, die noch nicht errettet waren. Eine schwere Gebetslast kam auf sie durch den Heiligen Geist. Es ist interessant, dass Jonathan Edwards in seinem Predigtstil sehr konfessionell war. Er hatte all seine Predigte hatte er aufgeschrieben und er hat sie vorgelesen, so wie es manchmal auch noch in manche Gemeinden und Kirchen stattfindet. Und er war kein charismatischer Typ, er hat wirklich monoton gesprochen. So, er hat seine Predigte, ein Predigt, das sehr bekannt von ihm ist Sünder in der Hände des zornigen Gottes. Und dann liest er diese Predigt vor und so, er verzieht keine Miene, würde man sagen. Und in unserer Zeit würde ich sagen, oh, was eine langweilige Predigt ist das. Aber das war seine Predigtstil, aber trotzdem würden Menschen tief berührt, weil es ein Wirken des Heiligen Geistes war. Man sagt, dass in seine Gottesdienste sehr oft Menschen einfach in Ohnmacht gefallen sind. Einfach plötzlich gemerkt haben, sie haben ihre Sünde gesehen und manche haben angefangen zu weinen, zu schreien und haben um Hilfe geschrien und haben gebeten, dass Gott sie hilft. Es gab oft körperliche Manifestationen durch Gottes Geist bewirkt oder Reaktionen auf das Wirken Gottes. Und er nannte dieses Werk das überraschende Werk Gottes in Northampton. Und hier hat man angefangen, diese Bewegung, die in diesem Gebiet in Amerika anfing, die große Erweckung, the Great Awakening, zu nennen. Es gab Jonathan Edwards, die diesen Einfluss hat, und dann die zweite Person, die auch so einen Einfluss hat, war in dieser Erweckung, war George Whitefield oder Whitefield. Und er war aus England und er ging in 1738 ging er nach Amerika, um dort zu predigen in verschiedene Kirchen und Gemeinden. So der George Whitefield war ein ganz anderer Typ. So der Jonathan Edwards war sehr ruhig, hat seine Predigte vorgelesen und theologisch war er calvinistisch geprägt und ein Punkt von der Calvinisten in die Zeit war, sie haben eine große Betonung gelegt auf die wie nennt man das? Auf Gottes seine Prädestination, aber wie sagt man? Gottes seine dass er tut, was er will. Wie nennt man das? Ja, es hat ein bestimmtes Wort, ich habe es jetzt vergessen. So, aber Gott ist Gott, er tut, was er will. So, das ist die haben gesagt, so in ihrem Denken war das so, wenn ich vorbestimmt bin für den Himmel, dann werde ich wohl in den Himmel kommen. Dann brauche ich nicht viel dafür zu tun. Gott wird irgendwann das in mir bewirken, dass ich zum Glauben komme, durch seine Gnade natürlich, und dann werde ich dann Christ werden. Aber wenn ich nicht vorbestimmt bin, um Christ zu sein, dann kann ich beten und tun, was ich will. Aber er ist nicht von uns. Okay. Dann. Okay. Gut. Gut, dann haben wir noch 2 Stunden. Ja, okay. Der Whitefield, da war ich, ne? So, der Whitefield, er war ein ganz anderer Typ. Der Jonathan Edwards war theologisch war er calvinistisch Und er hat geglaubt, dass wenn Leute zum Glauben kommen sollen, dann werden sie zum Glauben kommen. Er hat natürlich gepredigt und er hat Erweckung erlebt. Der Whitefield, der war armenisch in seinem Glauben. So er hatte gesagt, nein, du sollst selbst entscheiden. Und wenn du nicht entscheidest, dann wirst du nicht zum Glauben kommen. Auch wenn Gott möchte, dass du zum Glauben kommst. So deine Wille ist eigentlich sehr wichtig in dem Ganzen. Und er hat sehr stark darauf betont, du sollst dich entscheiden für Jesus. So in seiner Predigtstile war er ganz anders. Es ist aber interessant, dass beide in ihrer Theologie gepredigt haben und trotzdem kamen Menschen zum Glauben von beiden Seiten. Es war einfach ein Wirken Gottes. So geht, wenn ihr hier vorne parkt habt, geht bitte schön, bitte gucken, ob es euer Auto ist. Okay. Gut. Ja, wo bin ich jetzt? Ja. Wir gehen jetzt wieder zu Whitefield. Whitefield, George Whitefield oder Whitfield, er ging dann 1738 ging er nach England, nach Amerika und er predigte dort. Sein Predigtstil war, er hat keine Notizen benutzt, er hat frei gesprochen und er war sehr charismatisch. Man sagt, er hat eine sehr laute Stimme. Ich meine, Sandy Dissels hat eine laute Stimme, er hat noch lautere Stimme. Man hat gesagt, er konnte eine halbe Meile, damals haben sie kein Mikro gehabt, aber eine halbe Meile weit konnte man ihm noch klar hören. So eine sehr laute Stimme hatte er. Und er hatte nicht in Kirchen gepredigt. Sie wollten ihn sehr schnell nicht mehr in ihre Kirchen haben. Und dann hat er auf Felder gepredigt, Bauernhöfe, Flüsse, eigentlich Orten, wo man normalerweise keinen Gottesdienst hat oder predigt. Aber Scharen kamen. Und diese Camp Meeting Revivals, das in Amerika so bekannt ist, die sind eigentlich in dieser Zeit entstanden, dass Leute einfach auf ein Feld sich getroffen haben und Gottesdienst gehalten haben, einfach im Freien und Leute zu Jesus geführt haben. Beide, Whitfield und Edwards, hatten einen großen Einfluss in diese Erweckung. Und diese Erweckung, was waren die Folge? Es hat eine große Folge auf das moralische Leben von dieser jungen Kolonie und hat diese junge Kolonie, so Amerika, geprägt. Eine andere Sache, was passierte, ist, freie Gemeinden entstanden. Es gab diese traditionelle Kirchen und in diese traditionelle Kirchen hat der Pfarrer alles getan und die Gemeinde kam nur zum Gottesdienst. Aber durch den Einfluss von Whitfield kamen Leihprediger und Leute, die einfach so der Priesterschaft alle Heiligen, alle Gläubigen fing an. Der Whitfield hat zum Beispiel auch sehr stark gegen Pfarrer gepredigt, die nicht gläubig waren. Und hat sie zum Glauben aufgerufen, dass sie, also, weil in die Zeit war das einfach ein, wie auch in unserer Zeit manchmal, dass man das einfach als Beruf gemacht hat und wo mein persönlicher Glauben an Gott eigentlich keine Rolle gespielt hat. Und dagegen hat er aufgerufen. Und eine Spätfolge von dieser Erweckung war die amerikanische Revolution, weil dadurch haben die Amerikaner angefangen zu sehen, dass sie wichtig sind und auch in ihrer Kirche sich bewusst beteiligen sollen. Und wenn sie sich in ihrer Kirche bewusst beteiligen sollen, dann auch in der Regierung ihres Landes. Und das hat zu dieser Unabhängigkeit und dieser amerikanischen Revolution später geführt. Der dritte Bereich, die ich noch erwähnen werde. Es gibt ein vierter, aber das ist ganz kurz. Aber der dritte Bereich ist die Fetter Lane Nachtwache Erweckung. Und das ist in 1739. Einige Jahre nach dieser Erweckung in Herrnhut, 1727, fuhr einer der Herrenhuter Evangelisten, der Peter Bowler, nach der englischen Kolonie in Amerika, so Georgia, um das Evangelium dort zu predigen. Und als er da fertig war, ging er zurück nach England, um dort eine Gemeinde, eine Herrenhuter-Gemeinde zu gründen. Während dieser Bootreise, dieser Schiffreise, trifft er den John Wesley, die auch als Missionar, aber eine unbekehrte Prediger, also er hat noch keine Beziehung mit Jesus, ist er als Prediger nach Georgia gegangen, um das Evangelium zu predigen, das er selbst noch nicht aufgenommen hat. So, da könnt ihr euch ein bisschen vorstellen, wie die Situation war. Aber der Peter Bowler geht nach England und er gründet die erste Herrenhuter-Gemeinde in London. London in die Zeit war sehr schlecht gestellt. Es gab große Probleme mit Alkoholmissbrauch. Fast jedes sechste Haus war so ein Laden, wo man Alkohol holen konnte. Und es war sehr billig und deswegen haben viele Leute Alkohol getrunken und es gab viele Leute, die betrunken waren. Es gab eine hohe Kriminalitätsrate. Und inmitten von dieser Situation in London fängt diese Gemeinde an. Und diese Gemeinde, die Herrenhuter, hatten ein Ritual. Ich finde es interessant. Sie haben immer ein Liebesfest gefeiert, wo sie zusammengekommen sind und dann zusammen gegessen haben, bevor sie das Abendmahl zu sich genommen haben. Und es gab am Silvester etwas Besonderes, weil am Silvester haben sie das auch getan, aber haben das verknüpft mit einer Nachtwache. So was sie getan haben, sie haben zusammen gegessen, ein Liebesmahl, dann haben sie das Abendmahl genommen und das war kurz vor das neue Jahr, dann sind sie das neue Jahr reingegangen und haben dann das neue Jahr angefangen mit Gebet, so eine Nachtwache, wo sie dann durch die Nacht gebetet haben. Das hat diese Gruppe von dieser Gemeinde auch getan, so diese Herrenhuter Gemeinde. Und am 31. Dezember 1738 waren sie zusammen und sie hatten keine Ahnung, was diese Nachtwache auslösen würde. Denn als sie durch die Nacht am Beten waren, kam ungefähr um 3 Uhr nachts die Kraft Gottes auf eine mächtige Art und Weise über die Versammlung. Und der Heilige Geist wurde ausgegossen, wie am Pfingsttag, wie in Herrenhut, wie in viele andere Orte. Und diese Nacht steht bekannt, man hat sehr wenig Geschriebenes über diese Nacht, was genau da passiert ist. Aber die Folgen von dieser Nacht sind bis jetzt noch bekannt. Durch das, was da passiert ist, ist eine Erweckung in England losgebrochen. Und eine ganze neue Gruppe von Gemeinden ist entstanden. Die methodistische Gemeinde oder Methodistengemeinde, die wir jetzt kennen, ist eigentlich aus dieser Erweckung entstanden. Die Leiter von dieser Erweckung waren John und Charles Wesley. John habe ich soeben schon erwähnt, der dann zum Glauben kam auf diese Schiffreise bei Peter Bowler. Und sein Bruder Charles. Charles Wesley ist bekannt in der Kirchengeschichte als einer der in dieser Erweckung viele Lieder geschrieben hat. Man sagt, er hat über 6000 Hymnen hat er geschrieben, die in der englischen Kirche noch viel gesungen werden. Einige Weihnachtslieder, die wir sogar singen, wie heißt das, hat er auch geschrieben. John Charles Wesley und George Whitefield, der gleiche Whitefield, der in Amerika das angefangen hat, ging zurück nach England und wurde in diese Erweckung von Gott benutzt. Ich möchte noch kurz erwähnen, was ist passiert während dieser Reise, als Peter und John von Georgia zurückgingen nach England. Der John Wesley war total desillusioniert. Er ist hingegangen, um die Verlorene das Evangelium zu predigen, aber hat dann gemerkt, dass er selbst verloren war und selbst eigentlich Errettung brauchte. Und in diese Situation geht er zurück nach England Und er sieht, dass auf diesem Schiff viele Herrenhuter waren. Die haben als Diener dort gearbeitet. Man hat eigentlich sehr auf sie niedergeschaut. Aber er hat gemerkt, dass diese Leute etwas hatten. Sie hatten etwas in ihr Herz. Sie hatten einen Frieden, das er nicht beschreiben konnte. Und dann gab es eines Tages gab es einen Sturm und fast sind sie alle umgekommen. Und alle sind in Panik geraten. Alle Leute haben geschrien, weil sie schon wussten, jetzt sterben wir. Aber in diesem Moment waren die Herrenhuter, die haben sich einfach hingesetzt, die haben gesungen und sie hatten Frieden. Denn für sie war es egal, ob sie jetzt sterben. Sie wissen, wo sie hingehen, wenn sie sterben. Und dieses Zeugnis, das, was er da gesehen hat, hat sein Herz berührt, weil er wusste in dem Moment, sie haben etwas, was ich nicht habe. Und das hat später, einige Monate später, als er dann in England war, dazu geführt, dass er diese Gruppe aufgesucht hat und er dann zum lebendigen Glauben kam an Gott. Erweckung tut vieles. Noch eine kleine Sache, und da möchte ich nicht zu viel sagen, die auch in dieser Zeit passierte. Das ist eine Erweckung unter die Indianer. Und der Leiter davon war David Brainerd. Und David Brainerd, er ging als Missionar und hat unter die Indianer in Amerika gearbeitet, die noch nichts von Gott wussten. Und ähnliche Tafereelen sind da passiert, ähnliche Sachen. So eine Überführung des Heiligen Geistes kam. Die konnten, auf einen Moment konnten sie nicht mehr schlafen, weil sie einfach ihre Sünde, wie heißt das, gesehen haben. Und dann fingen die an, eine nach dem anderen zum Glauben zu kommen. Und gerade in die Zeit waren die Indianer, waren so eine Gruppe, da kannst du versuchen zu predigen und sie kannst versuchen, sie zu Jesus zu führen, aber das ist so eine Gruppe, die ist einfach, wo es einfach nicht klappt. Und da kam ein Durchbruch und eine große Erweckung unter diese Indianer. The First Great Awakening. Eine Zeit, wo Gott in 1725 bis 1750, so 25 Jahre ungefähr, auf großartige Art und Weise gewirkt hat. Und dieses Wirken des Heiligen Geistes, diese Erweckungen, haben Einfluss gehabt bis in unsere Zeit. Sind Sachen, die mein Leben persönlich berührt haben, weil ich durch die Herrenhuter zum Glauben gekommen bin. Sind Sachen, die in der Weltgeschichte Veränderungen gebracht haben. Lass uns lernen von das, was in die Zeit passiert ist. Ich möchte, dass wir beten. Ich möchte, dass wir träumen und sehen, dass das, was damals passiert ist, auch bei uns passieren kann. Und ich möchte, dass wir bauen, dass wir sein Reich bauen. Dein Reich komme, dein Wille soll geschehen. Nicht nur damals, nicht nur im Himmel, aber auch hier und jetzt bei uns. Lass uns zusammen aufstehen. Herr Jesus, wir danken dir für diese Orte, wo du gewirkt hast, Herr. Herr, für diese Zeiten, dass du in der ganzen Welt beschäftigt warst und dein Geist neu ausgegossen hast. O Herr, und während wir auch noch andere Orte anschauen, möchte ich bitten, dass du in unsere Herzen ein Verlangen nach etwas Neues von dir in unsere Zeit legst. O Herr, wir freuen uns über das, was in 1727 passiert ist, bei den Herrenhuter. Aber ich möchte in 2014, 2015 möchte ich sehen, dass das hier in Castellón passiert. Herr, ich möchte, dass du uns taufst mit deiner Liebe. Ich möchte, dass du deinen Heiligen Geist, so wie du versprochen hast, ausgießt über uns. Ich möchte, dass du unsere Herzen neu berührst und dass jeder, der Jesus noch nicht persönlich aufgenommen hat, in persönliche Beziehung zu Jesus kommt. Ich möchte träumen über eine Stadt, wo der Kriminalität völlig zurückgeht weil so viele Leute einfach Jesus kennen. Dass die Polizisten keine Arbeit mehr haben, weil du das moralische Bild total veränderst. Herr, ich bitte, Herr, dass du dein Reich kommen lässt, dass du deine Gemeinde baust. In Jesu Namen. Dass du den Himmel zerreißt und herniederabsteigst und wieder in deinem Haus bist. In Jesu Namen. Amen. Amen. Gottes Segen.